hören jetzt SWR1-Leute, der Radiotalk als Podcast mit Stefan Siller.
Zu Gast heute in SWR1-Leute eine Frau, die ein Schicksal erlebt hat, das ich mir eigentlich gar nicht vorstellen konnte und das, ich nehme an, wird Ihnen auch so gehen. Was administrativ versorgt ist, wusste ich bislang nicht. Wusste gar nicht, dass es diesen Ausdruck gibt. Aber dahinter steckt etwas, was, sagen wir es platt, sie wurde schwanger und kam dafür in den Knast. Guten Tag, Ursula Müller-Biondi.
Guten Tag, Herr Siller.
Sie sind als 17-Jährige ins Gefängnis gekommen. Stimmt es einfach, weil Sie minderjährig schwanger geworden sind? Oder was haben Sie sonst noch verbrochen?
Habe gar nichts verbrochen. Das heißt, die Vorgeschichte war, ich bin abgehauen mit meinem Freund. Ich war natürlich noch minderjährig, ich war damals 16,5, dann bin ich mit knapp 17, wurde ich schwanger. Wir wollten uns in eine bessere Welt hineinfliehen, weil zu Hause gab es immer Krach, Lampe, wie man so sagt. Okay. Und dann, mein Freund war etwa 7 Jahre älter und wir sagten uns, weißt du was, wir gründen unsere eigene Familie. Nur das Problem war, damals war das nicht möglich, weil ich war zu jung. Und man hätte mir das Baby zwangsabortiert.
Und wäre vielleicht weggenommen worden und
natürlich
zur Adoption freigegeben.
Nein, zwangsabortiert. Weggemacht.
Sie hätten abtreiben müssen.
Natürlich, natürlich. Dann sind wir abgehauen bis zum 5. Monat. Kam dann irgendwo, wir waren immer auf der Flucht miteinander. Ja, sie schauen mich so an. Ja, das gab's in der Schweiz. Auch Zwangssterilisationen, Zwangskastrationen.
Wer musste sich dafür einverstanden erklären? Wer musste sein Einverständnis geben? Wurden die Eltern gefragt?
Die Eltern, wenn sie zum Beispiel einen Vormund hatten, dann hatten die Eltern nichts mehr zu sagen.
Ja, aber normalerweise hat man zunächst mal Eltern, die erziehungsberechtigt sind.
Ja, aber in der damaligen Zeit, sobald sie irgendwie in der Familie Probleme hatten und ein Beistand dazugezogen werden musste, dann war die Gefahr da. Dass das ziemlich schnell kippte, bis sie dann einen Vormund bekamen. Und dann hatten sie keine Rechte mehr, auch ihre Eltern nicht mehr.
Lassen wir es zunächst noch bei Ihrer eigenen persönlichen Geschichte. Sie sind mit Ihrem Freund abgehauen, um Ihr Kind zu bekommen, um Ihre eigene
Zukunft
kleine Familie zu gründen
zu
und die eigene Zukunft zu retten.
Ja, genau.
Wie ging es dann weiter?
Dann waren wir in Italien, wir waren eine Zeit lang in Frankreich, in Spanien, weil eine Schwangerschaft, die ist ja nicht in 3 Wochen, bis ein Baby da ist, oder? Und dann im 5. Monat, ich weiß das noch gut, die Interpol hat mich dann gesucht, also meine Eltern hatten große Sorgen um mich. Sie hatten in der Zwischenzeit auch erfahren, dass ich schwanger war. Und das ist klar, sie gingen dann zur Amtsvormundschaft, suchten sich einen Beistand. Und auch heute noch, meine Mutter sagt mir immer, Beistand heißt doch jemandem beistehen.
Ja, sie wusste nicht, was das bedeutet.
Nein, und da hatte sie mit gutem Gewissen und Vertrauen hat sie unterschrieben, wenn man mein Mädchen erwischt, dann kommt sie in ein Erziehungsheim. Sie kann nicht mit diesem Typen da, weil der war eben schon geschieden und übel beleumptet in ihren Augen. Die kann da nicht in der ganzen Weltgeschichte herumreisen. Okay, und das hat sie dann unterschrieben.
Sie waren auf der Flucht. Die Mutter hatte schon im Vorfeld unterschrieben, wenn man sie findet, und irgendwann wird man sie finden, dann kommt sie in ein Erziehungsheim und dann geht es ihnen gut. Man hat sie aufgegriffen und sie kam nicht in ein Erziehungsheim, sondern?
In ein Gefängnis. Das größte Frauengefängnis in der Schweiz.
In Hindelbank.
Ja.
Wie hat sich das für Sie dargestellt? Wussten Sie, was auf Sie zukommt?
Überhaupt nicht. Das wusste ich überhaupt nicht. Also ich weiß das noch gut, ich wurde dahin gebracht. Man musste sich nackt ausziehen, wurde überall untersucht, wurde gebadet und da gab man mir braune Kleider. Und mir ist aufgefallen, dass ich schon einige Frauen da gesehen hatte, in der Zwischenzeit, die blau angezogen waren. Und ein bisschen später hat man mir dann erklärt, dass die Braunen zur Erziehung in Hindelbank seien und die Blauen wären die Verurteilten. Nur, es gab überhaupt keinen Unterschied da drin. Wir hatten exakt, wie sagt man, die gleiche Behandlung. Es gab keinen Unterschied.
Die einen hatten ein Verbrechen begangen, sind vor Gericht gekommen, verurteilt worden und saßen ihre Strafe ab.
Ja.
Sie haben sich in irgendeiner Form für die Gesellschaft oder die Eltern daneben benommen, sind schwanger geworden und kamen in dasselbe Gefängnis.
Ja, damals hieß das, ich war liederlich, weil ich unverheiratet schwanger wurde. Dann war ich noch vielleicht arbeitsscheu, weil ich meine Lehre als Verkäuferin nicht machen wollte. Es war eine Lehre, da hätte ich Stützstrümpfe, Hanro-Unterhosen, Mieder verkaufen müssen und nach 3 Monaten hat's mir ausgehängt, weil ich wollte Modezeichnerin werden und da war ich natürlich immer im Clinch mit meinem Vater. Das war mein Verbrechen, dass ich leidenschaftlich war, ich war aufbegehrend und zu guter Letzt erwartete ich ein Baby von meiner großen Liebe, ohne verheiratet zu sein. Das war mein Verbrechen.
Wissen Sie, wie viele administrativ Versorgte wie Sie noch in diesem Gefängnis waren? Sie waren ja nicht die Einzigen.
Nein, zur gleichen Zeit, wir waren ungefähr 30 Mädchen. Also 30 Mädchen, wovon etwa 5 Frauen, die waren schon über 50, vielleicht sogar 60. Die hatten psychische Probleme oder Alkoholprobleme. Die hat man auch zu den administrativ Versorgten weggesperrt. Mhm. Das war ganz klar.
Also da konnte man hinkommen, wenn die Eltern in der Erziehung nicht mit einem zurechtkamen, wenn man schwanger war. Was waren Gründe für die anderen 30 Mädchen, die da waren?
Zwar die immer abgehauen sind, weil sie von zu Hause, weil sie immer geschlagen wurden. Da gab es auch Verdingkinder. Das waren diese Kinder, die verdingt wurden damals ganz jung mit 6 Jahren und dann mussten die auf Bauernhöfen leben und dann so mit 14, 15, die wurden natürlich dann auch immer zum Teil missbraucht und wenn die dann rebellierten, abhauten, ja, das war dann die Endstation, war dann Hindelbank, auch die Heimkinder oder eben die Kinder, die missbraucht wurden, auch zu Hause von den eigenen Vätern oder Onkel oder was auch immer, die dann rebellierten, abhauten. Man hörte sie nicht an, man hatte keine Sprache.
Die kamen halt nicht in ein Heim, in ein Kinderheim, in ein Erziehungsheim. Die kamen in ein Gefängnis zusammen mit Verbrecherinnen und Mörderinnen und anderen, die irgendwas verbrochen hatten, für das sie verurteilt wurden. Hindelbank war der Frauenknast, in dem Sie, Frau Müller-Biondi, gelandet sind. Wie sah der Alltag in diesem Gefängnis für Sie aus?
Also ich kam ja da ins Gefängnis. Ich war im 5. Monat schwanger. Und als ich die erste Audienz mit meinem Direktor hatte, legte er mir einen großen Schlüsselbund auf das Pult und sagte, ich müsse sämtliche Zellen kontrollieren im braunen Trakt. Wir hatten den blauen Trakt und den braunen Trakt. Die Farbe bezog sich auf die Kleidung. Also wir Jugendlichen oder die älteren Frauen wurden in der Erziehungsanstalt, wurden braun angezogen. Ich müsste alles kontrollieren. Und dann die langen Korridore aufwischen und aufwaschen. Ich sei ja schwanger, ich müsste mich bewegen. Also war das mein Job. Und da bin ich zum ersten Mal in einen Konflikt mit mir selber gekommen, der mir jahrelang, hat mich immer wieder beschäftigt. Ich habe meine Arbeit gemacht und eines Tages, als ich zu der Zelle, zu der 15. Zelle kam, dachte ich mir ganz komisch, die Vorhänge sind zu, da riecht es so komisch. Ich ging rein und was sah ich? Ich sah Clara, es war eine ältere Frau, sie hatte Alkoholprobleme. Sie lag auf dem Bett, atmete ganz komisch und ich wollte direkt zu ihr, konnte aber nicht, weil irgendwas war von meinen Füßen. Das war eine riesige Blutlache, gemischt mit Urin. Und ich konnte dann über diese Blutlache hinüber, ging zu der Frau und sie sah schrecklich aus. Und in diesem Alter ist man ein bisschen Ästhet. Aber ich muss sagen, ich hatte so liebevolle Gefühle für diese Frau in dem Moment, weil ich sah, sie hatte ein Problem. Sie lag im Sterben. Sie wollte mir was sagen und ich ging mit meinem Ohr ganz nah zu ihrem Mund und sie bat mich um Verzeihung. Sie wollte nicht, dass ich sie sah. Sie wollte einfach sterben. Ich streichelte sie und sagte zu ihr, ich hole so schnell wie möglich Hilfe. Musste wieder schauen, dass ich nicht, umfalle, weil ich wieder über diesen immense große Blutlache, gemischt mit Urin, rübersteigen musste fast, holte Hilfe. Und als der Direktor kam, er sah das, ziemlich angeekelt, ging aber nicht zu der Frau, berührte mich an der Schulter und sagte, Fräulein Biondi, gehen Sie in Ihre Arbeit. Vergessen Sie, was Sie da gesehen haben. Das ist nur eine eingefleischte Alkoholikerin und zudem ist sie noch hysterisch. Mhm. Und in diesem Moment hätte er mein natürliches Gefühl, die Empathie, das Mitgefühl beinahe zerstört. Weil in diesem Moment gab ich dem Direktor recht. Er war ja der Anstaltsleiter, er war ja der Direktor. Und dieses Gefühl, ich hatte jahrelang ein schlechtes Gefühl darüber, wieso, ich wäre fast gekippt. Ich ging dann an meine Arbeit und plötzlich mein Baby in meinem Bauch fing an zu, strampeln. Und ich realisierte, mein Gott, hier kommt ein Leben. Und da, 4, 5 Zellen weiter vorne, da stirbt Clara. Und meine Empathie, das ganze Gefühl, das ein Mensch haben muss, kam wieder zurück. Und ich weinte. Ich weinte etwa 20 Minuten lang. Ich war ganz allein. Da hatte man keine psychologische Betreuung. Ja. Mit solchen Situationen musste man selber fertig werden.
Wir reden heute in SWR 1 Leute über Zustände, von denen wir gar nicht wussten, dass es so etwas gab. Und wenn, dann hätten wir das im Mittelalter verortet. Nein, es geschah in der Schweiz, also gleich bei uns nebenan, von 1942 bis 1981. Und wir reden jetzt konkret über das Jahr 1967. Da kam Ursula Müller-Biondi, heute bei uns zu Gast, nicht in ein Heim, in ein Erziehungsheim, wie die Eltern dachten, sondern in das Frauengefängnis in Hindelbank zusammen mit Verbrecherinnen, mit Mörderinnen. Waren Sie in einer Einzelzelle?
Ich war in einer Einzelzelle, die war etwa 8,5 Quadratmeter groß. Und das Schlimme daran, wir Jugendlichen, wir wurden immer eingeschlossen von 6:30 Uhr abends bis 7:30 Uhr morgens. Also kein Social-Kontakt, überhaupt nichts. Übers Wochenende auch. Der einzige Kontakt, den wir hatten, war im Hofrundgang eine Stunde. Da konnten wir mit allen sprechen. Wir waren dann auch immer mit allen in Kontakt, auch mit den Mörderinnen, mit allen eigentlich. Und an der Arbeitsstätte. Aber sonst waren wir immer total isoliert. Und ich muss sagen, nach einem Jahr, als ich da rauskam, und ich gehöre noch zu den Glücklichen, die nach einem Jahr entlassen wurden.
Schon in Anführungszeichen.
Weil meine Mutter so gekämpft hat wie eine Löwin, dass sie mich nach einem Jahr...
Als sie das einmal wusste, was tatsächlich ist.
Sie konnte mich nicht vorher rausholen. Ja. Da war ich gebrochen innerlich. Ja. Diese Isolation, die tötet dich.
Man muss sich vorstellen, Sie waren 17, Sie waren schwanger, Sie waren... immer allein in Einzelhaft, tagsüber mussten sie arbeiten.
Ja.
Also davon, dass man sich um sie kümmerte, dass sie eine Therapie bekamen, dass sie möglicherweise eine Ausbildung bekamen, keine Rede.
Nein.
Alles nicht.
Da machte man überhaupt keinen Unterschied zwischen den Verurteilten und den administrativ Versorgten. Der Unterschied war zwar, die administrativ Versorgten mussten Zwangsarbeit leisten, ohne bezahlt zu werden. Die Eltern mussten Tausende von Franken bezahlen, im Gegensatz zu den Verurteilten, die wurden vom Staat freigehalten und die wurden entlohnt, die bekamen einen Lohn.
Ich habe es gelesen, Ihre Mutter, das haben Sie auch schriftlich, hat 6.774,9 Franken.
Ja, Franken.
Franken bezahlt dafür, dass Sie im Gefängnis arbeiten mussten.
Das war ein Vermögen für meine Familie. Das waren wir kamen alle aus der Arbeiterklasse. Ja. Das war ein Vermögen. Und das Problem ist eben, meine Mutter noch heute manchmal, die hat eine Wut oder weint und sie sagt, aber ich habe doch nicht all dieses Geld ausgegeben, damit meine Mutter mit Verbrecherinnen zusammenkommt. Mhm. Der Staat hat nicht nur dich betrogen, Mädchen. Ja, ja. Er hat auch mich als Mutter betrogen.
Im Gefängnis haben sie ihr Kind bekommen.
Ja.
Und sie mussten dann feststellen, man wollte ihnen dieses Kind wegnehmen.
Also das ging so, das war Mitte August 67. Da war es furchtbar heiß in der Zelle. Und ich habe Ihnen schon gesagt, die Größe, 8,5 Quadratmeter. Wir hatten keine Aircondition, das gab es nicht. Wir hatten kein Licht, kein Telefon, kein Interphone. Und morgen um 1:30 bekam ich furchtbare Schmerzen. Ich war jung, ich wusste nicht, dass das die Wehen waren. Ich war so erschrocken und die Schmerzen wurden immer unerträglicher. Ich habe dann auch geschrien und mein einziges Telefon war die Wand oder die Tür. Dann nahm ich das waren so Holzschuhe, die wir tragen mussten. Dann nahm ich diesen Holzschuh und schlug an die Wand, meine Zellnachbarn. Ja. Und dann mit der Zeit, das war etwa morgen 1:30, sind alle aufgewacht und die haben dann um Hilfe geschrien und alle haben mit diesem Zockel und mit diesen Schuhen an die Wände geschlagen und die Türen. Und dann etwa eine halbe Stunde später kam dann eine Diakonissin, um zu schauen, ob das richtig war. Und da wurde ich ziemlich schnell ins Inselspital in Bern gebracht, wo dann die Geburt eingeleitet wurde. Und dann, ich weiß das noch gut, das ging ziemlich schnell, nach 3 Stunden war das Baby da. Und in dem Moment, als mein Kind auf die Welt kam, sah ich nur ein kleines, nur den kleinen Hintern, den kleinen Po. Und schon war es weg. Ich sah nicht, ob es ein Junge war oder ob es ein Mädchen war.
Also man hat Ihnen das Kind weggenommen. Lassen Sie uns kurz noch Ihre Geschichte im Gefängnis zu Ende führen, denn Sie waren ja schwanger und Ihr Kind kam auf die Welt. Sie haben es kaum aus Ihrem Bauch herauskommen sehen, schon war es weg. Wie haben Sie vermeiden können, wie haben Sie gemerkt, dass man ihnen das wegnehmen wollte und wie haben sie es vermeiden können?
Also ich war da immer noch in diesem Geburtssaal und ich war erstaunt, dass ich mein Baby nie sah. Und plötzlich, ich war immer ein bisschen wissbegierig in meinem Leben. Ich schaute so ein bisschen herum und sah einen Zettel, so wie der da hier. Und dann sah ich irgendwo meinen Namen Biondi. Habe ich gesagt, das hat was mit mir zu tun. Ja. Und dann nahm ich diesen Zettel, schaute ihn an und dann stand dieser Satz drauf: Das Kind der Mutter nicht zeigen wegen Adoption.
Das Kind der Mutter nicht zeigen wegen Adoption. Da war Ihnen klar, man wollte Ihnen das Kind gar nicht mehr wiedergeben.
Mir wurde schwarz vor Augen.
Ja. Wie lange haben Sie Ihr Kind nicht gesehen?
Etwa 3 Monate. Aber das Schlimme war, Sie wollten mir es wirklich nicht mehr zurückgeben. Es war schon vorgesehen für die Adoption. Und ich habe ja das dann ziemlich schnell gemerkt, nach 3 Stunden, als ich aufgewacht bin in einem großen Spitalzimmer, da waren etwa 8 Frauen drin, die hatten alles, Missgeburten oder sonst geschädigte Kinder. Wahrscheinlich wollten die mich da reintun, damit ich nicht zu viel über mein Kind da studiere. Auf jeden Fall wurde meine Brust eingebunden, also Gampfa drauf gestrichen. Und ich fragte noch, warum tut ihr das? Und dann hat man mir gesagt, dein Kind ist ja vorgesehen für die Adoption. Und dann habe ich es dann gecheckt. Und ich bin aufgestanden nach 3 Stunden. Also nach 3 Stunden, wo ich geboren habe, bin ich aufgestanden und habe um mich geschlagen und geschrien. Ich wollte mein Kind zurück. Dann hat man es mir gegeben, etwa 10 Minuten am Tag, 10 Tage lang. Und ich weiß noch gut, als ich dann entlassen wurde aus dem Spital, dachte ich, jetzt hole ich mein Baby. Und in meinem langen Korridor, das sehe ich heute noch vor mir, sehe ich den Chefarzt, den Direktor von dem Gefängnis, 3 Schwestern. Und ich gehe so auf mein Baby zu und will es so vom Chefarzt wegnehmen. Und er nimmt mein Baby und sagt, jetzt sagst du deiner Mutter adieu. Und ich glaube, das sei ein Witz. Und die Schwester nebendran, die musste das irgendwie gespürt haben, dass ich jetzt ausraste. Und sie hat mich da in den Arm geklogen und sagt, schrei jetzt bitte nicht, du musst jetzt denen zeigen, dass du eine gute Mutter sein kannst. Und das Kind war weg. Ich musste zurück mit dem Direktor Meyer, den Anstaltsleiter damals, ohne mein Kind. Ich bettelte ihn an im Auto, ob ich mein Kind wiederhaben könnte. Er war sehr kalt. Er sagte, in Hindelbank gäbe es keinen Platz und es sei nicht in seiner Kompetenz. Und die ersten 14 Tage, da war ich wie ein Roboter. Also ich, wie ein Zombie. Mhm. Ich spürte gar nichts mehr und dann ist mir das passiert. Ich musste mit 4 Frauen, also wir waren zu 4 an der Mangel, mussten Leintücher mangeln für ein Inselspital, eben diese Zwangsarbeit, 10 Stunden am Tag. Wir hatten 2 Mörderinnen da, eine und da, hier, nein, 3 Mörderinnen, hier noch eine Kindsmörderin neben mir. Ich war die Einzige, die aus erzieherischen Gründen da drin war. Und da bekam ich einen Schreikrampf. Ich schrie und schrie wie eine Wahnsinnige, ließ das Lindaglo, sprang durch die Waschküche an die nächste Gittertür und da ließ ich mich fallen und da sagte ich mir, jetzt ist fertig. Mhm. Das halte ich nicht mehr aus.
Diese administrative Versorgung ist inzwischen offiziell abgeschafft. Als die Schweiz in den Europarat wollte, musste sie das Frauenwahlrecht einführen. Auch erst in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts passiert und diese administrative Versorgung abschaffen. Sie waren ein Jahr lang im Frauengefängnis zusammen mit Verbrecherinnen, mit Mörderinnen, kamen dann nach Hause. Ihre Mutter hat dann gesehen, was man mit ihnen gemacht hat und hat dann verweigert, dass man ihnen das Kind wieder wegnahm. Sie konnten eine Familie gründen, sie konnten eine Ausbildung machen als Sekretärin, dann als IT-Expertin, haben bei internationalen Organisationen auch gearbeitet, also Karriere gemacht. Inwieweit hat sie das weiterhin nicht nur seelisch belastet, sondern auch so stigmatisiert, dass sie eben nicht alles erreichen konnten, dass sie einen schlechten Ruf hatten zum Beispiel, weil sie in ihrer Biografie stand hat, sie waren im Gefängnis.
Nein, es stand nicht, weil wir waren ja nicht offiziell im Gefängnis. Wir wurden ja durch die Behörde ins Gefängnis gesteckt. Das ist ja eben diese Behördenwillkür. Ich kannte diesen Begriff administrativ versorgt, ist für mich eine Schönfärberei.
Natürlich.
Es ist eine 100%ige Behördenwillkür. Natürlich, danach, ich hatte immer Angst, entlarvt zu werden, wo ich war. Und überall, wenn ich meinen Lebenslauf zeigen musste, man stand zum Beispiel 1967 in Bern, wenn mein zukünftiger Chef fragte, was haben Sie da in Bern gemacht? Und ich sagte, ja, ich hätte da mein Kind auf die Welt gebracht, was ja auch der Wahrheit entsprach. Ich fühlte mich immer ganz mummelig. Ich konnte auch keine Berufskarriere machen, andersweitig, weil irgendwo dieses Stigma stand mir immer im Weg. Und das hat leider sehr vielen Menschen, hat das zum Teil auch das Leben gekostet, weil die verzweifelt waren. Ich hatte Glück, weil ich nach Genf flüchten konnte und dort mir ein neues Leben aufzubauen. Aber andere konnten das nicht. Die mussten wieder zurück in ihre Dörfer, in ihre Gemeinden. Die wurden zum Abfall der Gesellschaft. Man machte mit
Obwohl
denen was.
Obwohl ihnen Unglück passiert ist, waren sie selber quasi noch die Schuldigen.
Wir waren sowieso schuldig. Das ist ganz klar. Wir waren selber schuld.
Selbst
die
schuld,
oder der hat doch was gemacht. Sonst wäre er nicht in der Kiste gewesen. Und als ich dann das mit 50, etwa vor 13 Jahren, ich habe dann fast einen Zusammenbruch gehabt, weil ich sehr viel erreicht hatte in meinem Leben. Aber innerlich war ich so zerrissen. Mhm. Das hat mir immer so weh getan, dass ich auch immer wieder Angst hatte vor Kurzschlusshandlungen. Das hat leider viele gehabt bei uns, die sich umgebracht haben. Tolle Menschen, aber die schafften das nicht mehr. Eben wegen diesem verdammten Stigma. Wir seien in der Kiste gewesen. Mhm. Und dann habe ich eine therapeutische Hilfe angenommen, habe ein Buch geschrieben, also nicht, ich wollte es gar nicht verbreiten in der großen Öffentlichkeit, einfach den ganzen Schmerz mal einfach aus mir rauszubringen. Und das ist mir auch gelungen. Aber nach etwa 2-3 Jahren gab es in der Schweiz einen Regierungswechsel. Und dann zwischen 2003 und 2008, da kam ich in ein furchtbares Mobbing. Furchtbares Mobbing. Das hätte es nicht gegeben oder ich weiß, also grauenhaft.
Da waren Sie wieder schuld und kamen auch
da
nicht weiter.
Da war ich wieder schuld und dann habe ich gemerkt, mein Gott, alles, was ich erreicht habe, wollen die mir wieder wegnehmen.
Sie haben trotzdem Ihren Weg noch gemacht. Sie haben Familie gegründet, eine Karriere gemacht. Und obwohl Sie stigmatisiert waren und gemobbt wurden, haben Sie dann irgendwann Ihre Erlebnisse in einem Buch geschrieben und irgendwann ist auch die Presse darauf aufmerksam geworden. Unser Kollege Pascal Lechner als Korrespondent in der Schweiz hat mit Ihnen gesprochen. Dem verdanken wir auch diese Sendung. Der hat uns auf Sie aufmerksam gemacht. Und dann gab es noch beim Schweizer Beobachter Dominik Strebel, der dann ein Buch geschrieben hat. Das heißt Weggesperrt. Mhm. Da steht Ihre Geschichte drin und die von vielen anderen. Ja. Wie sind Sie in Kontakt gekommen mit anderen Betroffenen?
Also als der Beobachter, Dominik, wie sagt man, die Zeitung zu mir kam, mit dem Juristen Dominik Strebel, da habe ich mit ihm ziemlich schnell eine Anlaufstelle gegründet durch den Beobachter, wo sich die Menschen melden könnten, wenn sie das ähnliche oder gleiche Schicksal erlebt hatten. Und ziemlich schnell haben sich dann bei mir Menschen gemeldet, die auch administrativ versorgt wurden in der damaligen Zeit.
Was Sie inzwischen erreicht haben, ist eine offizielle Entschuldigung bei einer offiziellen Gedenkveranstaltung am 10. September 2010. Und was auch erreicht wurde, ist ein ehemaliges Heimkind, eine Gedenkstätte mit einer Stiftung eröffnet hat.
Ja, das war Guido Fleury. Er ist in diesem Heim eine Zeit lang, also er musste da sein, ja, okay.
Und er war ein Betroffener, wie Sie auch.
Nein, er war nicht administrativ versorgt, das war
okay.
ein Heim.
Ja. Alles klar. Zu wie vielen Menschen, denen es ähnlich gegangen ist wie Ihnen, haben Sie in Kontakt bekommen?
Im Moment sind es etwa über 150, also im Ganzen.
Ja.
Ich habe natürlich viel mehr Telefonate auch. Es sind Menschen, die anonym bleiben wollen, die sich nicht outen wollen. Weil die Angst herrscht immer noch. Wir haben viele Frauen und Männer, deren Familien und Kinder, also Ehepartner, die wissen das nicht.
Wie reagieren denn die Politiker, mit denen Sie in Kontakt getreten sind, um eine Entschuldigung zu erreichen, um eine Rehabilitation zu erreichen?
Am Anfang war es sehr knorzig, aber wir hatten sehr viel Hilfe dann von der Nationalrätin Jacqueline Fehr und damaligen Nationalrat Paul Rechsteiner, heutiger Ständerat Paul Rechsteiner. Und von denen wurden wir dann ziemlich schnell unterstützt. Das ist unsere große Hilfe. Ja.
Darf ich bei der Gelegenheit, wenn ich nach Reaktionen frage, auch wissen, wie Ihr Sohn auf diese ganze Geschichte, nachdem ihm klar geworden ist, wo er geboren ist und wie er aufgewachsen ist, darauf reagiert hat?
Er wusste bis zu seinem 30. Lebensjahr wusste nichts Genaues, überhaupt nichts. Er erschrak zuerst und er machte sich Schuldgefühle eine Zeit lang, weil er dachte, aber Mama, du bist ja wegen mir ins Gefängnis gekommen, weil du schwanger warst. Und da musste ich ihm erklären, nein, das ist nicht deine Schuld, das ist Tausenden von Frauen so gegangen. Und heute suchen Tausende von Frauen und auch Väter nach ihren Kindern und auch nach ihren Enkelkindern. Und von diesem Moment an hat er gesagt, okay, Mama, ich bin einverstanden, ich unterstütze dich bei diesem Projekt.
Sehr gut. Sie haben einen Verein gegründet und sich mit Betroffenen zusammengetan, um etwas zu erreichen. Was Sie erreicht haben, ist, die administrative Versorgung ist abgeschafft.
Ja.
Dann gibt es eine Entschuldigung durch die Bundesrätin für das damals Geschehene. Und hat Ihre Mutter diese 6.774,9 Franken zurückbekommen, die sie angeblich für die gute Versorgung im Heim bezahlt hat?
Die hat sie zurückbekommen vor etwa einem Jahr. Und zwar
so lange hat das doch immerhin gedauert,
mein
lieber Mann.
Und auch eine Entschuldigung vom Stadtrat Waser aus in Zürich.
Wie ist das denn mit den Leuten? Da leben ja noch viele, im Gefängnis tätig waren oder die in den Behörden bei den Administrativen dafür gesorgt haben, dass diese Kinder ins Gefängnis kamen. Was sagen die denn heute dazu?
Die einen finden, das war halt die Zeit, das ist für die ganz normal. Für den Direktor, also mein Direktor, der findet, wenn er in seine Tagebücher hineinschaut, frage er sich heute, wie er das,
wer
das erlaubt hätte, ja.
Also bei ihm hat ein Wandel eingesetzt.
Ja, aber die damalige Behörde hätte viel zu viel Macht gehabt und die Gesellschaft wollte uns nicht. Und das ist nicht richtig, weil die Gesellschaft wusste das nicht.
Sie haben einen Verein gegründet mit vielen hundert von den vielen tausend Betroffenen auch Kontakt bekommen. Was möchten Sie noch erreichen?
Ich möchte noch erreichen, dass die Menschen, die damals, als sie aus Hindelbank kamen, aus ihrer Entlassung oder die Jungs aus den anderen Strafkolonien und die es nie mehr geschafft haben, die wirklich für immer aus der Bahn geworfen wurden, für die möchten wir anbringen, dass ein Härtefallfonds in Form von vielleicht Rentenerhöhung, Mietzinszuschuss, Steuererlass, so dass man denen vielleicht bis ans Lebensende helfen kann, dass
sie zumindest Würde, ein menschenwürdiges Leben führen können, weil ihnen diese Erfahrungen in der Vergangenheit halt viel im Leben kaputt gemacht haben.
Es wurden sehr viele Leben zerstört, ganze Familienstrukturen. Viele haben sich während der Internierung, kurz danach oder auch immer wieder noch heute, Leute, wo sich umbringen.
Sie haben gesagt, die Bundesrätin hat sich entschuldigt und auch als das Geld zurückkam, war das mit einer Entschuldigung verbunden. Wie steht die offizielle Politik zu Ihren Forderungen, das zum Beispiel mit Schmerzensgeld oder Entschädigungen noch einmal nicht wieder gut zu machen, aber doch ein bisschen auszugleichen?
Mit Schmerzensgeld, Entschädigungen, da steht sie nicht so gut. Mit Härtefallfonds. Wir hatten jetzt den ersten runden Tisch vor ein paar Tagen und ich muss sagen, ich bin irgendwie zuversichtlich, dass am zweiten runden Tisch konkrete, positive Vorschläge präsentiert werden, betreffend den Härtefallfonds.
Inzwischen ist die Öffentlichkeit auch so wach geworden, dass man, glaube ich, sich nicht mehr erlauben kann, das alles wieder so unter den Teppich zu kehren. Ich wünsche Ihnen bei Ihrem weiteren Vorgehen, bei Ihrem weiteren Kampf alles Gute. Man kann bei uns auf der Homepage, auf Ihrer Homepage kommen und auch auf das Buch Weggesperrt von Dominik Strobel. Da kann man also sich weitere Informationen holen bei swr1.de. Vielen Dank für das Gespräch.
SWR1, Leute. Der Radiotalk als Podcast. Eins gehört. SWR1.